da war ganz klar, die Leute müssen die Stadler-DNA vor Ort spüren in einem Werk.
Christian Diewald, Geschäftsführer von Stadler Austria, ist bei mir. Ob Westbahn, ÖBB oder die Grazer Straßenbahn, fast jede Österreicherin war schon in einem Zug von Stadler unterwegs. Stadler Rail ist einer der erfolgreichsten Schienenfahrzeugbauer der Welt mit mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen. Heute hörst du, wie Christian und sein Team die technologische Transformation antreiben und für Kundinnen in Österreich umsetzen. Jetzt in Leaders of Transformation. Ich bin Alexander Zauner. Los geht's. Christian, es ist ein Riesenglück, eine große Ehre, dass wir dich da als Geschäftsführer von Stadler in Österreich bei uns im Podcast ja, als Gast haben dürfen. Vielleicht erzähl einmal zum Start, worauf liegt dein Fokus gerade, was machst du da bei Stadler in Österreich?
Ja? Ja, Alexander, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich auch, dass ich hier sein darf. Bin jetzt seit 4 Jahren Geschäftsführer von Stadler in Österreich. Ist eine ganz tolle Aufgabe für die, die jetzt vielleicht mit Stadler Rail nichts anfangen können.
Genau, gerne erzähle, ja.
Ich würde sagen, die meisten haben unsere Produkte schon benutzt. Stadler ist einer der größten Schienenfahrzeughersteller der Welt. In Österreich ist die Westbahn von uns, Mariazellerbahn, Schafbergbahn, Schneebergbahn, Straßenbahn in Graz. Also ich würde sagen, man fährt öfter Stadler, als man glaubt. Und seit 4 Jahren darf ich eben den Geschäftsführer für Stadler in Österreich machen. Wir haben damals einen komplett neuen Standort gegründet. Ich war damals wirklich eine One-Man-Show ohne Büro und durfte diese Niederlassung hier aufbauen, was richtig viel Spaß gemacht hat und nach wie vor macht. Und der Erfolg der letzten 4 Jahre, glaube ich, zeigt auch, dass wir nicht alles falsch gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte, die du da in Österreich mit deinem Team hinlegst. Ich muss trotzdem sozusagen am Anfang anfangen. Ja. Du hast vor 4 Jahren gestartet, warst ja davor, bist ja sozusagen ein Schienen- oder ein Mobilitätsprofi, warst davor bei internationalen Konzernen unterwegs. Jetzt hast du da losgelegt, du sagst mit neuem Standard, was war so das Erste, was du geschaut hast, dass es einmal gibt bei Stadler in Österreich? Was waren so deine ersten Schritte, wie du die Firma sozusagen da den Standort gebaut hast?
Ja. Ja, wie du sagst, in unserer Branche würde ich wahrscheinlich schon als Pufferküsser durchgehen. Ja, also ich bin schon 20 Jahre jetzt in der Bahnindustrie. Habe davor für andere Schienenfahrzeughersteller gearbeitet. Das heißt, ich glaube, ich habe in der Industrie schon sehr viel gesehen. Also es gibt wenig Sachen, die mich überraschen. Das Besondere für meinen Wechsel vom letzten Arbeitgeber zu Stadler war, dass ich wirklich am 31. Mai bei dem einen rausgegangen bin und am 1. Juni angefangen habe. Etwas ungewöhnlich in der Position, aber wenn Stadler etwas will, dann passiert es meistens auch, ja. Und das ist in dem Fall wirklich eine sehr spannende Situation gewesen, weil ich bin im Prinzip am nächsten Tag in eine andere Firma reingegangen. Ja. Die haben das gleiche Produkt gemacht. Ja? Also ich habe damals immer gesagt, die Schienenfahrzeughersteller machen alle das Gleiche, wir bauen alle Züge. Aber bei Stadler ist dann doch ein gewisser Spirit oder die Unternehmenskultur, die Atmosphäre eine andere, ja. Und das war ja auch ein kleines Versuchsprojekt, muss man sagen. Ja, normalerweise ist es bei Stadler immer so, man kauft mehr oder weniger einen fixfertigen Standort. Ja, also so wie Valencia hat man einfach ein ganzes Werk gekauft mit bestehender Infrastruktur, bestehender Organisation. Stadler Österreich war das erste Mal, dass man gesagt hat, okay, man macht etwas komplett von Null auf. Und das war dann durchaus auch nicht ganz einfach zu Beginn, weil das was Neues war und das wissen wir alle, wenn in einer Organisation was komplett neu gemacht wird, dann kommt immer die erste Reaktion, was passiert da und ja, was soll das? Ja.
Ja.
Das heißt, es hat schon eine Zeit lang gedauert, dass wir uns da einen Namen verschafft haben in der Gesamtorganisation, aber ich glaube, mittlerweile ist uns das wirklich gut gelungen und jeder versteht jetzt mittlerweile, was die Idee damals war von Peter Spuler und mir, dass wir hier einen Standort gründen, dass wir nahe am Kunden sind und hier praktisch die Aufträge vor Ort unterstützen in der Abwicklung, aber hauptsächlich eben Repräsentanz und Verkauf machen. Mhm. Ja.
Du hast von der Kultur, von der Stadler-DNA eingangs jetzt gerade gesprochen und es ist ja spannend, weil es ist ein Familienunternehmen und gleichzeitig ein Weltkonzern.
Ja.
Viele ist nur Familienunternehmen oder nur Weltkonzern. Wie spürt man das? Du kennst doch tatsächlich immer noch die Eigentümerfamilie, haben wir im Vorgespräch auch geredet. Also wie spürt man das?
Ja, also ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Ja. Jeder Schienenfahrzeughersteller baut Züge. Wir haben dann nicht nur, dass wir Züge bauen, sondern wir haben dann noch einen Eigentümer, Peter Spuler, der einfach ein Unternehmer ist, wie man sich ihn vorstellt. Der hat das Unternehmen 1989 mit 18 Mitarbeitern übernommen und Ende dieses Jahres werden wir die 18.000 Euro Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schranke mehr oder weniger knacken. Das ist eine Entwicklung, wenn man den Peter Spuler trifft, dann weiß man, warum das passiert ist. Und ich glaube, dieses Mindset, das gelingt ihm unglaublich gut, dass er das in sein Team reinbringt. Ja? Also ich sage immer, ein Tag mit Peter Spuler ist eigentlich, du rechargst deine Batterien komplett, weil der Mensch so viele Energien hat und die Beschleunigung in der Entscheidung und in dem, was wir tun, das ist einfach ein wesentlicher Unterschied und das wird hauptsächlich durch diese Stadler-DNA, wir quatschen nicht herum, sondern wir machen, getragen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ist zum Beispiel diese Machermentalität oder diese Macherinnenmentalität eins davon, habe ich den Eindruck. Ne?
Ja, es gibt ja den Slogan, den der Peter Spuler auch selbst immer wieder sagt, geht nicht, gibt's nicht.
Ja.
Oder einfach machen. Und das wird gelebt. Das ist ein bisschen so die Gratwanderung, auf der wir uns gerade zubewegen, weil wir eben kein KMU mehr sind, sondern ein Weltkonzern. Das hat Vorteile und Nachteile. Ja. Also der eine oder andere Prozess würde uns sicher auch nicht schaden. Das ist auch wieder eine Erfahrung vom Aufbau jetzt in Wien, wenn da jetzt Bewerber kommen aus renommierten Häusern, die extrem prozessgetrieben sind. Und die fragen am ersten Tag einmal nach dem Prozesshandbuch, dann schläft ihnen meistens das Gesicht ein.
Dass ihr in der Größe noch nicht in der Art habt.
Genau, das gibt es in
der Größe. Wie andere das vielleicht schon haben. Ja,
ja und das ist auch gar nicht das Ziel. Also wir sagen auch immer, wir brauchen gewisse Prozesse, aber das, was Stadler groß gemacht hat, ist die Flexibilität. Und das ist halt immer eine Gratwanderung, Prozess versus Flexibilität. Und die Flexibilität müssen wir uns erhalten, weil einen sehr großen Teil des Umsatzes machen wir mit Projekten, wo wir einen Zug oder eine Lokomotive bauen. Und wenn du jetzt eine Lokomotive durch ein Prozesshandbuch über 1500 Seiten durchschleifst, dann wirst du nie jemanden finden, der dir das abkauft. Und das ist sicher einer der großen Unterschiede zu anderen Herstellern. Mhm. Ja.
Mhm. Du sagst, du hast Aufbauphase in Wien aufgebaut. Was waren denn so die ersten Schritte oder was ist dir bis jetzt wichtig? Du hast ja dabei auch spannende Entscheidungen getroffen, zum Beispiel in Bezug aufs Office, ja. Wo das ist und wie das ausschaut.
Genau.
Vielleicht hol uns da kurz rein.
Ja, also die Office-Geschichte hat damit begonnen, dass ich das erste Monat von zu Hause aus gearbeitet habe, weil wir haben noch kein Büro gehabt. Bin mir schon vorgekommen wie ein Immobilienmakler, ja. Also ich habe genau gewusst, wo Büros in der Stadt zu haben sind. War auch eine spannende Phase, hat relativ wenig mit Zügen zu tun gehabt zu Beginn. Und dann haben wir ein Büro gefunden im ersten Bezirk in der Hegelgasse. Und da haben wir uns einmal 260 Quadratmeter angemietet. Das war einfach ein großer Besprechungsraum und zwei, drei Büros. Also es war überschaubar. Und wie wir mit der Einrichtung dieses Büros fertig waren, ist auch wieder der Peter Spuler und unser CEO nach Wien gekommen, haben sich das angeschaut und haben gesagt, ja, schaut gut aus. In Wien gibt es ja eine durchaus interessante Landschaft an Ingenieuren. Es haben zwei andere Schienenfahrzeughersteller hier, große Standorte. Schauen wir doch einmal, ob die nicht zu uns wechseln wollen. Wir brauchen 50 Ingenieure. Ne? Und ich war ja damals wirklich voller Tatendrang und ich habe einfach gespürt, ich bin nach 20 oder nach 16 Jahren damals Bahnindustrie, bin jetzt in ein Unternehmen angekommen, das eigentlich meine Stärken auch nutzen kann, nämlich schnelle Entscheidungen
volle PS auf die Straße,
einfach durchsetzen. Ja. Und habe das dann in der Sekunde zugesagt, kann mich noch gut erinnern, bin dann heimgefahren am Abend und habe mit einem guten Freund, der früher Personalchef bei einem der Schienenfahrzeughersteller war, gesprochen und gesagt, du, ich habe gerade zugesagt, dass wir innerhalb von einem Jahr 50 Ingenieure einstellen. hat er gesagt, ich hoffe nur, dass du das nicht schriftlich hast. Und hat gesagt, nein, das ist alles fixiert, das müssen wir jetzt schaffen. Und er hat dann gesagt, wir müssen das ganze Ding jetzt einfach neu denken, wenn du das machen willst. Und das war echt eine spannende Phase. Ich würde sogar sagen, das war die spannendste, lustigste, intensivste Phase in meinem Berufsleben. Wir waren dann nämlich Du hast vorher gesagt, Familienunternehmen, Großkonzern. Ich setze noch einen drauf. Wir waren dann das Startup im Großkonzern.
Ja, also in Wien sozusagen den Startup-Innovations-Hub gebaut.
Genau. Also wir haben einfach gesagt, okay, wir müssen irgendwie anders sein. Ja, das ist eines meiner Credo. Wir haben das Marketingbudget von anderen. Wir investieren das Geld woanders. Das heißt, wir müssen uns anders abkoppeln von den anderen. Und das Erste, was wir gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir haben ein Büro im ersten Bezirk, das schlachten wir voll aus, perfekte Verkehrsanbindung, Lebensqualität, du kannst in der Pause rausgehen, du hast die Wiener Altstadt, also das, was Wien ausmacht. Wir haben vom Büro aus Blick auf die Oper. Ich bin davon überzeugt, dass sowas extrem wichtig ist für den Kreativitätsprozess. Das war der erste Punkt. Ja. Da bin ich schon das erste Mal von ein paar Kollegen außerhalb der Firma für verrückt erklärt worden.
Weil die sagen, ein Engineering-Büro oder muss irgendwie günstig am Stadtrand oder im klassischen Bürogebäude sein.
Genau, also das, da braucht man nicht so viel Miete zahlen, da gibt es ganz andere Möglichkeiten am Stadtrand. Aber mir war es einfach wichtig, und da habe ich auch wieder die Unterstützung von unserem Eigentümer gehabt, der hat gesagt, wenn wir in Wien sind, dann sind wir entweder am Hauptbahnhof oder im ersten Bezirk. Ja, dann habe ich gesagt, Peter, wenn das die zwei Möglichkeiten sind, dann brauchen wir am Hauptbahnhof gar nicht suchen, weil der Hauptbahnhof ist natürlich das Zentrum, unser größter Kunde sitzt da. Aber ich bin von der Architektur des Hauptbahnhofs, ist alles super schön. Aber wenn du nicht weißt, dass du in Wien bist, diese Gegend, was da entstanden ist, was ein großartiges architektonisches Projekt ist, könnte in jeder anderen Stadt stehen.
Ja. Und du wolltest sozusagen den Wiener Flair als USP mitnehmen, ne?
Genau. Also wenn schon Wien, dann richtig Wien, dann erster Bezirk, Altstadt, Blick auf die Oper, eine Kaffeemaschine, die alle Sticken spült. Bei uns muss es guten Kaffee geben im Büro. So haben wir angefangen, ja. Also das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass wir gesagt haben, okay, wie machen wir jetzt Recruiting?
Ja.
Herkömmlich irgendwelche Inserate schalten. Nein, wir haben mit einem Startup zusammengearbeitet, was spezialisiert war auf Social Media Recruiting. Es waren damals zwei Leute, mittlerweile sind das auch 8 Leute, also die sind mit uns wirklich mitgewachsen. Und die haben dann eine Kampagne aufgestellt. Wir haben 50 Stellen ausgeschrieben und haben innerhalb kürzester Zeit 600 Bewerbungen gehabt. Und also das in einer Zeit, wo alle gesagt haben, du findest keine Leute. Ja. Also das war wirklich eine extrem spannende Zeit und das war der Moment, wo ich dann gemerkt habe,
das hebt ab.
Also das geht richtig. Ja.
Ja.
Da geht noch mehr. Ja. Und und haben dann mit 15 Ingenieuren, alle 3 Monate haben 15 neue Mitarbeiter begonnen, weil wir gesagt haben, okay, mir ist auch wichtig, ich will keine Personalfluktuation, keine hohe Personalfluktuation, ganz ausschließen kannst du das eh nicht. Aber ich wollte keine Stimmung in die Firma reinbringen. Okay, ich habe mir es angeschaut, ich schleiche mich wieder. Ja. Und von dem her haben wir da wirklich auch intensiv diesen Onboarding-Prozess gestaltet. Und das war eine lustige Entwicklung, weil du sagst das einmal ganz locker, die ersten 3 Monate schickt man die 50 Ingenieure praktisch in die Schweiz zur Einschulung.
Weiß meine nächste Frage, wie schafft sie sozusagen die Kultur, dass das bei so schnellem Wachstum gelingt?
Sehr gute Frage. Ne? Das war nämlich ganz wichtig, wie schnell kriegen wir die Leute, die jetzt von einem prozessorientierten Unternehmen kommen, wie schnell kriegen wir bei denen diese Stadler-DNA rein? Ja?
Ja.
Und da war ganz klar, die Leute müssen die Stadler-DNA vor Ort spüren in einem Werk. Und egal, ob der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin jetzt schon 15 Jahre in der Bahnbranche war, wir haben die einfach einmal in einen Blaumann gesteckt und in die Fertigung. Ja?
Ja.
Also die haben einfach einmal richtig mitarbeiten dürfen.
Ja.
Und das sagt sich aber so leicht. Ja? Wenn du dann in die Ausführungsphase kommst, dann realisierst du relativ schnell, 50 Leute in die Schweiz fliegen, am Montag hinfliegen, am Freitag zurückfliegen, ganze Woche Hotel, das kostet richtig Geld.
Ja.
Dann fängst du ein bisschen so an zum Nachdenken, okay, welche Alternativen haben wir? Und damals haben wir was gemacht, was, glaube ich, auch einzigartig war in Österreich und was sich auch einfach herumgesprochen hat, dass wir halt anders sind und richtig coole Sachen machen. Wir haben das Training on the Train erfunden. Das heißt, und das Glück des Tüchtigen gehabt, die Westbahn hat damals gerade beschlossen, dass sie Wien-Bregenz fahren. Also nicht mehr nur Wien-Salzburg oder Wien-Innsbruck, sondern bis nach Bregenz. Und unser Werk in St. Margarethen ist dann für Bregenz eigentlich nur mehr ein Katzensprung. Ja? Und jetzt haben wir nicht praktisch 50 Leute hingeflogen, sondern haben sie in den Zug gesetzt, haben einen Trainer von der Schweiz in der Früh nach Wien geflogen und haben mit der Westbahn eine Vereinbarung gemacht, dass wir den vordersten Wagen exklusiv für uns haben und haben dort praktisch eine Schulklasse eingerichtet. Und dann haben die Leute die 8 Stunden Zugfahrt von Wien nach Bregenz
genutzt. Gleich im Zug. Und,
ja. Und dann macht es auch, also der Zug kostet nicht so viel wie Fliegen. Es war dann auch noch super, weil du hast praktisch im Zug gleich zeigen können, da schaut's, das haben wir so konstruiert, das hätten wir vielleicht
das besser machen können. Das haben wir so gedacht.
Also das war auch eine ganz coole Entwicklung. Ja.
Ja, sehr, sehr smart. Weil du gesagt hast, extreme Erfolgsgeschichte, lass uns vielleicht kurz teilhaben. Du hast gesagt, ÖBB, größter Kunde da. Was du erzählen kannst, was du erzählen darfst, viel ist ja publik. Was ist dir da gelungen, jetzt sozusagen auch auf der Vertriebsseite?
Gut, ich bin ungern ein Mensch, der sich mit fremden
aber damit man einordnen kann, schmückt, wie ihr da abgehoben seid. Ja.
Also ich kann sagen, die große Rahmenvereinbarung mit der ÖBB über die Doppelstockzüge.
Ja, weil ich glaube, das ist ja auch medial ganz stark.
Genau, die ist am gleichen Tag unterschrieben worden wie mein Dienstvertrag. Also das hat das Vorgängerteam wirklich exzellent gemacht.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, diese Züge dann jetzt praktisch in den Betrieb zu kriegen, was jetzt dann in den nächsten Wochen passiert. Ich glaube, da haben jetzt die Verantwortlichen im Projekt vor Ort in der Schweiz schon auch mitbekommen. Es macht echt Sinn, dass man diesen Standort vor Ort hat, nahe am Kunden, nahe an der Behörde, ja, wegen dem Zulassungsprozess. Und da können wir wirklich was dazu beitragen. Was wir jetzt wirklich als Standard in Österreich schon hinbekommen haben, ist eben, dass wir eine Ausschreibung über 120, bis zu 120 Akkuflirtzüge, also Batteriezüge gewonnen haben.
Für Hörer, Hörerinnen, die ja nicht so bahnbegeistert sind, was ist das für
ein Zug? Ja, im Prinzip ist es ein ganz normaler Zug,
ja.
Der hat halt keine Oberleitung, also hat braucht den Strom praktisch aus der Batterie und hat dann Batteriepakete drauf. Und das ist im Nachhinein gesehen eigentlich eine richtig coole Geschichte, weil sich diese Batterietechnologie eben so weiterentwickelt hat, dass wir heute sagen können, Österreich hat einen Elektrifizierungsgrad von 73%.
Ja.
Jetzt könnte man natürlich die Schweizer Strategie verfolgen, 100% Elektrifizierung, alles muss elektrifiziert sein, ist nach wie vor die effizienteste Variante. Ja. Aber die Nachrüstung einer Infrastruktur mit einer Oberleitung, es kostet richtig Geld.
Ja, und dann wahrscheinlich auch.
Und genau. Ja, und dann hast du eine Baustelle, dann kannst du wieder nicht ständig fahren, dann verlierst du unter Umständen wieder Fahrgäste, weil du zwischendurch aufs Auto umsteigen. Mit diesen Zügen kannst du, und wir haben jetzt mittlerweile wirklich alle Strecken analysiert, kannst du alle Strecken, die nicht elektrifiziert sind, befahren.
Weil die Strecken immer so lang sind, dass das die Batterie nicht tragt oder nicht so steil oder weil du sagst analysiert.
Ja, die Strecken sind zum Teil schon auch lang,
ja.
Aber wir haben die Technologie erstens einmal so weiterentwickelt, also die Reichweite der Batterien sind mittlerweile deutlich besser. Mhm. Wir haben dann aber auch einen Punkt aufgenommen, es hat sehr oft gezeigt, dass du mit so einem Akkuzug eine Strecke fahren kannst. Du kannst praktisch ins Tal reinfahren. Und dann ist der Akku aus. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du nicht mehr rauskommst. Und dann haben wir noch die Besonderheit, dass wir in der Bahntechnologie, also im Bahnverkehr, nicht 50 Hertz Frequenz haben in der Oberleitung, sondern 16, 2 Drittel, was in den normalen Orten, wo du 50 Hertz hast, also du kannst praktisch auch nicht nachladen.
Ja, verstanden.
Ja? Und jetzt haben wir praktisch die Züge so entwickelt, dass du mit 50 Hertz eine Batterie laden kannst, die dann mit 16, 2 Drittel Hertz fährt. Und damit ist das Thema eigentlich erledigt. Ja.
Das heißt, fahrt rein ins Tal, wird geladen, wie genau. Ein Auto, fährt wieder raus.
Genau. Und das ist natürlich jetzt gerade in Zeiten, also da haben wir jetzt auch wieder so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, würde ich behaupten.
Ja. Ja.
Jetzt haben wir ein Sparpaket, jeder muss sparen, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Wir haben echt eine Technologie, wo ich sage, da kann sich der Staat Geld ersparen, indem man einfach diese Elektrifizierung von Nebenbahnen, dass man sich die einspart und praktisch einen Akkuzug verwendet. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung auch, weil sehr oft werden Nebenbahnen ja auch hinterfragt, weil die Investitionen in die Infrastruktur so.
Weil man sagt, sonst lasst man es auf oder steht irgendwas still.
Ja, oder man fährt mit dem Bus, ja.
Ja.
Und also wir haben die Erfahrung gemacht, dort, wo diese Züge fahren, steigen auch die Passagierzahlen.
Die Zukunft der Mobilität muss schneller und grüner werden. Christian Diewald führt mit Stadler Austria einen echten Gamechanger am Weg zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Nächste Woche hörst du, wie Stadler die Mobilität der Zukunft prägen möchte. Ich freue mich, wenn du nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Folge uns gerne auf LinkedIn. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Bis bald.